Thank you very much. I'm going to make just a few comments in English, then I'll speak in German. The German refugee, Henry Pachter, who fled to the United States and taught at the New School of Social Research after the war, said that of his generation of refugees, that the thing that we learned, the most important political lesson that we learned, was that the main difference in modern politics was not between people of the left and the right, but between the decent people and the gangsters. My friend François Fauré wrote a wonderful book about the passing of an illusion, 20th century European, the idea of communism in Europe's 20th century, which is Auf Deutsch, and a committee including Daniel Cohn-Bendit awarded the book the Hannah Arendt Prize, as many of you know. One of the things that Fauré pointed out was that anti-fascism was never a monopoly of the left, and that there were only two political leaders on the European continent who between 1939 and 1945 never stopped fighting Hitler. And they were both conservatives, Charles de Gaulle and Winston Churchill. When Franklin Roosevelt and Winston Churchill fought the war against the Nazi regime, they fought it as coalition presidents, as a coalition president and a prime minister. Winston Churchill brought in the foreign minister Bevin. George Orwell, as many of you know, wrote many important essays in support of the Churchill coalition. Roosevelt brought Republicans into the cabinet. This history of the coalition, of the anti-fascist coalition between the decent people fighting against the gangsters, is something that I hope that people in this room, especially this very impressive young generation, will keep in mind, and that the coalition that defeated Nazi Germany was not only a coalition of communist anti-fascists, never, though it included them. In recent years, there have been efforts in my country and in Britain to revive the spirit of wartime anti-fascism, and the lead was taken in a tavern in the Houston, near the Houston Metro Station in London. It led to the Houston Manifesto that was very much in the spirit, I think, of Churchill and Roosevelt. Alan Johnson is one of the authors of the Houston Manifesto. He's here with us today, and he edits the online journal Demokratia, which is very much worth consulting and looking at. And I hope that that kind of spirit and that sort of political outline will also find more resonance here in Germany. Wir Historiker wissen, dass es allzu leicht zu sagen, dass die Vergangenheit kann sich nicht wiederholen. Natürlich eine genaue Kopie kommt nicht in Frage. Aber die Binsenwahrheit, dass Hitler tot ist, kann auch fehlende historische und analytische Vorstellungen decken. Die Wahrheit ist, dass es ist unser Pech, dass wir leben in der zweiten großen Periode in moderner Geschichte, in denen radikalen Antisemitismus ein Faktor in Weltpolitik geworden ist. Die erste war der Nazizeit. Die zweite ist die gegenwärtige Verbreitung der radikalen Islam. Mit der Entwicklung des iranischen Nuklearprogramms ist ein zweiter Holocaust von unmöglich und undenkbarer Albtraum zur realistischen politischen Möglichkeit geworden. Ich möchte die folgenden Punkte betonen. Erstens. Bei der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit ging es nie allein darum, wie dieses Erinnern aussehen soll, sondern stets auch seine politischen Implikationen für die Gegenwart. Die Wiedergutmachung, die Kriegsverbrecherprozesse, aber auch die Außenpolitik gegenüber den Ländern, die von Nazi-Deutschland besetzt worden waren, sowie die Aufnahme besonderer Beziehungen zu Israel waren politische Folgerungen aus dieser Erinnerung. Zweitens. Die Folgerungen der Erinnerung an den Holocaust können nicht eurozentrisch sein. Innerhalb Deutschland, Österreich und zwar die Europäische Union in allgemein ist die Erinnerung an den Holocaust verbreiteter und tiefer in der Öffentlichkeit als in den bisherigen Jahrzehnten. Die Frage aber, welche politischen Konsequenzen aus dieser Erinnerung gezogen werden sollten und müssen, bleibt kontrovers. Paradoxerweise in diesem letzten Jahr des Terrors ist das europäische Unbehagen und manchmal Ärger mit Israel gestiegen. Seit 1998, als Osama bin Laden Amerika und den Juden den Krieg erklärte und mehr noch nach dem Massenmord in New York und Washington am 11. September 2001, ist eine andere Frage ins Zentrum gerückt, nämlich wie Politiker, Meinungsmacher, Intellektuellen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Europa zur gegenwärtigen Bedrohung durch radikalen Antisemitismus, Anti-Amerikanismus und den neuen Jahr Totalitarismus stehen, der nicht aus Deutschland, sondern aus dem Lager des radikalen Islam kommt. Und wie sie darauf reagieren. Wurde das intellektuelle Arsenal, das mit den vielen ertragreichen Arbeiten über die Aufarbeitung der Verbrechen der Nazi-Vergangenheit entwickelt worden ist, harmlos in der Schublade liegen gelassen oder wurde es auf die gegenwärtige Bedrohung durch den radikalen islamistischen Terror angewandt? 3. Der radikale Islamismus in seiner Schiite- und Sunni-Formen kann als eine Variante der reaktionären modernistischen Ideologie gesehen werden. Ich habe ein Buch, das heißt Reactionary Modernism, seit vielen Jahrzehnten veröffentlicht. Im Iran, bei Hamas und Hezbollah und auch bei Al-Qaida beobachten wir eine merkwürdige Mischung aus Hass gegen die westliche Zivilisation einerseits und Technikbegeisterung andererseits, wie wir heute Morgen gehört. Die Terroranschlag vom 11. September, ausgeführt durch die Hamburger Zelle, die teilweise aus Ingenieur- und Technikstudenten bestanden, stellen einen geradezu idealen Typus reaktionär-modernistische Handlungen dar. Die Täter nutzen moderne Passagierflugzeuge als Waffen und hofften durch ihre Tat ins Paradies zu gelangen. Ebenso wie Faschismus und Nazismus Phänomen einer Gesellschaft waren, die überfordert von der Schnelligkeit der Modernisierung, einen Weg suchte, Modernität und Tradition zu verbinden. Hat der islamische Fundamentalismus westliche Technologien zur Zerstörung des Westens eingesetzt? Die iranische nuklearen Programm ein Musterbeispiel solcher einer Verbindung von tiefgehenden Reaktionen und modernen Technologie bietet. 4. Gewiss unterscheiden andersartige Sprachen, Staatsstrukturen, Geografie und Kulturen den heutigen Totalitarismus von dem des 20. Jahrhunderts. Trotzdem haben die radikalen Islamisten mit ihren faschistischen und narzisstischen Vorgängern viel gemein. Der ideologische Angriff auf der liberalen Demokratie und kulturelle Modernität, auf die Gleichberechtigung der Frau und der Vorrang der Freiheit des Einzelnen vor den Beschränkungen des Kollektivismus, sowie die Vision einer totalitären Gesellschaft und besonders der mörderische Hass auf die Juden, kehrt nun also in einem religiösen Diskurs zurück. Wie schon ihre faschistischen und narzisstischen Vorgänger in Europa, propagieren die radikalen Islamisten einen mit paranoiden Verschwörungstheorien gepaarten fanatischen Antisemitismus und den damit verbundenen radikalen Anti-Amerikanismus. So konnten die Islamisten ebenso wie die Nationalsozialisten in den 40er Jahren die Ermordung wehrloser Zivilisten legitimieren. 5. Das Argument über die Einzigartigkeit des Holocaust soll nicht als Vorwand oder Entschuldigung die iranische Bedrohung zu Israel und den ganzen Nahost und Europa zu ignorieren. Vielleicht stellt in Deutschland die These über die Einzigartigkeit des Holocaust nach dem Historikerstreit jeden Versuch, die Verbindungen, Spuren der Nazi-Ideologie und die Frühgeschichten des radikalen Islamismus herzustellen, unter den Verdacht, noch einmal ein ungerechtfertigtes deutsches Entlastungsmanöver zu sein. Ich bin einer anderen Meinung. Wie Paul Berman in den USA und Matthias Kunzel, Michael Malmann, Martin Coopers und Klaus Gensicki hier in Deutschland gezeigt haben, gehört ein vorsichtiger und um Nuancierungen bemühter Versuch, die Besonderheit des radikalen Islams und den Beitrag des faschistischen und Nazi-Ideologie und Politik zu ihm herauszuarbeiten. Dies gerade in das Zentrum der gegenwärtigen Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit bleiben sollen. Ein Schwerpunkt der Geschichtswissenschaft liegt auf der einen Seite in dem Spannungsverhältnis zwischen historischer Spezifität und Besonderheit auf der anderen, und auf der anderen Seite in der Verallgemeinerung über Tendenzen in den verschiedenen Gesellschaften vorhanden sind. Karl Korsch hat viel darüber geschrieben. Eine angemessene historische Analyse über den Ursprung des radikalen Islams schließt die Wechselwirkung des islamischen Tradition mit denjenigen Ideen, die aus dem 20. Jahrhundert Europas stammen, ein. Wissenschaftliche und intellektuelle Zusammenarbeit zwischen uns Historiker über die europäischen Diktaturen des letzten Jahrhunderts und unseren Kollegen, die über die Geschichte des Islams, der arabischen und der persischen Welt forschen, ist für diese Arbeit dringend notwendig. Trotz wichtiger Differenzen gibt es eine Reihe von Parallelen zwischen dem heutigen Terrorismus und dem der Vergangenheit. In beiden Fällen spielt fanatischer Antisemitismus eine entscheidende Rolle. Die Massenvernichtungsdrohnen Bin Laden und Ahmadinejads wecken bei Juden die Erinnerungen an diejenigen Hitlers. In der wahnhaften Vorstellung der Nazis waren die Juden Europas und der Welt keineswegs unschuldig, sondern ganz im Gegenteil Angehörige einer riesigen Weltverschwörung, die mit dem fortwährend gebrauchten Begriff internationales Judentum umschreiben wurde. Diese unsichtbare, aber allmächtige Organisation war für Hitler und seine Gefolgsleute verantwortlich für alles Unglück Deutschlands, das letztlich im Zweiten Weltkrieg gipfelte. Die Juden, Hitler und Goebbels zufolge, hatten diesen Krieg als einen Ausrottungskrieg gegen die Deutschen angezettelt. Diese paranoide Verschwörungsfantasie liefert die zentrale propagandistische, öffentlich wiederholte Legitimation für den Holocaust. Wie ich in meinem Buch Jewish Enemy kürzlich gezeigt habe. Heute hegen die radikalen Islamisten Verschwörungstheorien über die Allianz der zionistischen Kreuzritter und wie bei ihren Vorgängern müssen in den gegenwärtigen Versionen dieser Verschwörungstheorie die Vereinigten Staaten, der Kapitalismus und die Juden als Hauptakteure herhalten. Aber auch der Antikommunismus spielt eine wichtige Rolle unter den Islamisten. New York City und Washington D.C., meine Heimat, damals das Washington des Franklin Roosevelt, den die Nazis den Geisteskranken im Weißen Haus genannt hatten, jetzt das Washington der Hassfigur George Bush. Der Washington als Metropolen des Kapitalismus und der Judenmarkt spielten in der Auffassung der Nazis eine ebenso dominante Rolle wie heute unter den radikalen Islamisten. Und während die Nazis behaupten, Roosevelt sei die Marionette und der Handlanger von hinter den Kulissen wirkenden jüdischen Drahtziehern gewesen, verweisen heute manche Gegner des Irakkriegs und andere, die vor einer Islamophobie warnen, auf ein Israel-Lobby und Berater als Drahtzieher hinter dem amerikanischen Krieg gegen den Terror und den Kriegen im Irak. In den 40er Jahren führten derartige Verschwörungstheorie zum Massenmord. Heute sind sie eine Hauptlegitimation für Terrorangriff. In der Zukunft könnten sie eine ideologische Legitimation für einen nuklearen Angriff gegen Israel. In der Vergangenheit, Gegenwart und hoffentlich nicht auch in der Zukunft war und wurde der Angriff auf die Juden als rechtmäßiger Akt der Selbstverteidigung gegen die angebliche Aggressivität des jüdischen Feindes gerechtfertigt. Damals und heute sind Projektionen und Paranoia, die Massenmord und Terror auslösen. Nach Hitler hat sich die Bedeutung von politischer Sophistication, Klugheit, auf Deutsch politische Klugheit, sich verändert. Wir sollten dieses veränderte und post-totalitäre Verständnis auf die öffentlichen Statements von Mahmoud Ahmadinejad anwenden. Wenn Ahmadinejad öffentlich sagte, dass Israel von den Landkarten getilgt werden sollte und wenn alles auf eine weitere und ungebrochene Entwicklung von iranischen nuklearen Waffen hindeutet, dann denke ich, dass zumindest eine Funktion der Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit in der Berliner Republik des Jahres 2008 darin besteht, die Bedrohung Ahmadinejads Israel gegenüber sehr ernst zu nehmen. Letzter Punkt. Es war der große deutsche Historiker Karl Dietrich Bracher, der uns wiederholt davor warnte, den ideologischen Fanatismus in der Politik nie zu unterschätzen. Nach Hitler, aber auch nach Pol Pot und dem Völkermord in Ruanda wissen wir, dass jene, die mit Völkermord drohen, nicht immer leere Worte machen. Warum glaubt man in einem Land, das durch die Taten eines Fanatikers an der Macht zerstört wurde, dass die deutsche Erfahrung einmalig war, dass ein Land außerhalb Europas nicht in der Lage sei, einen Fanatiker dieser Art hervorzubringen? Dass Ahmadinejad nicht meint, was er sagte. Ein solcher Optimismus zeugt von einem Mangel an vergleichender historischer Vorstellungskraft. Das ist ein Ausbruch an Provinzialität, der den kosmopolitischen Traditionen dieses Landes widerspricht. Mit ihm entfernt man sich auch von der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit, die einer der wichtigsten Beiträge zur Konsolidierung der Demokratie und der Menschenrechte Nachkriegsdeutschlands darstellt. Und das hat gar nichts zu tun mit irgendeiner antideutschen Traditionen. Das ist keine antideutschen Traditionen. Die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit und die Anwendung dieser Erinnerung auf die politische Gegenwart steht im Zentrum der nachkriegsdeutschen Traditionen. Und das soll nicht vergessen werden. Danke.
Vielen Dank, Herr Höf.